Tag, mein Name ist Conan, ich gehöre der Jodo-Buddhistischen Gemeinschaft an und heiße Sie herzlich willkommen beim Podcast Einfach Buddha. In der fünften Folge dieses Podcasts beschäftigen wir uns noch einmal mit dem ersten Schatz Buddha. Bevor wir uns in den nächsten fünf Folgen dann auf die Suche nach dem Dharma, Schatz Nummer 2, begeben werden. Letztes Mal haben wir einen näheren Blick auf die Umstände von Buddhas Geburt und seine Wertschätzung jedes einzelnen Lebens auf dieser Welt geworfen. Shakyamuni Buddhas eigenes Leben war von einem Ziel bestimmt, möglichst allen Menschen einen Weg aufzuzeigen, glücklich zu werden und von Leiden und Nöten befreit zu werden. Sein Leben, wie es in den Sutren erzählt wird, war geprägt von vielen Begegnungen mit den verschiedensten Menschen. Auf seine reiche Lebenserfahrung zurückgreifend, die ihm auch die Augen gegenüber den Erscheinungen des Universums und dieser Welt geöffnet hat, konnte er jedem Menschen seinen eigenen individuellen Weg aus dem Leiden heraus aufzeigen. Shakyamuni Buddha hatte so, im wahrsten Sinne des Wortes, wirklich ein erfülltes Leben, das sich im Alter von 80 Jahren seinem Ende zuneigte. Der Tod war aber für Shakyamuni Buddha nicht das Ende, sondern ein neuer Anfang. Im Buddhismus sagen wir, er trat ins Nirvana ein. Nirvana ist die Befreiung von allem Leid, von Geburt und Tod und ein Zustand immerwährenden Friedens. Shakyamuni Buddhas letzte Reise, der Moment seines Abschieds und sein Eintritt ins Nirvana, werden in den Sutren, also den buddhistischen Schriften, sehr genau beschrieben. Buddha bat seine Schüler nicht, um ihn zu trauern, da man sich nun einmal eines Tages von Geliebtem trennen muss und da alles, was geboren wird, eines Tages sterben wird. Von Buddhas Tod können wir lernen, die Momente unseres irdischen Lebens im Hier und Jetzt zu genießen, eben weil uns eines Tages der Tod unweigerlich bevorsteht. Da wir uns am Leben festhalten und den Tod oft verdrängen, leiden wir, wenn wir plötzlich mit dem Sterben eines geliebten Menschen oder unserem eigenen Lebensende konfrontiert werden. Aber sehen wir es einmal von einer anderen Seite. Wenn wir unsterblich wären, würden uns die Momente nichts bedeuten und wir wüssten das Leben an sich nicht zu schätzen. Das kann man zum Beispiel an einer künstlichen Blume verdeutlichen. Die Plastikblume sieht immer gleich aus, duftet nicht und welkt nie. Wir gewöhnen uns irgendwann an ihren Anblick und stumpfen ab. Die Plastikblume wird zum Staubfänger. Eine natürliche Blume mit ihrem Duft und ihrer vergänglichen Schönheit hingegen weckt viel mehr Gefühle in uns und lässt uns die kurze Zeit ihrer Blüte voll erleben und genießen, gerade weil wir um ihre Sterblichkeit wissen. Viele Menschen haben sich diese kostbaren Momente des Lebens zugebaut, weil sie glauben, möglichst viele Sachen gleichzeitig machen zu müssen, um sich geistig und körperlich zu optimieren. Man besucht Kurse und Workshops für eine bessere Lebensführung, für Meditationstechniken oder andere Übungen. Man liest viele Bücher darüber und gibt viel Geld und Zeit für möglichst viele Aktivitäten zur gleichen Zeit aus. Merkt aber dann irgendwann, dass man nicht wirklich weiterkommt. Es wird einem dann alles zu viel, man fühlt sich unter Druck gesetzt und ist quasi an dem gleichen Punkt wie der Wanderer, von dem in der zweiten Folge dieses Podcasts mit dem Titel Räuber und wilde Tiere schon die Rede war. An diesem Punkt angekommen, würde Honen, der Begründer der Jodo-Shu, uns wohl raten, einmal tief Luft zu holen, innezuhalten und erstmal geistig in uns aufzuräumen. Nach Honens fester Überzeugung und nach seiner Lehre genügt es, wenn wir uns in diesem Leben bei unserer Praxis einzig und allein auf die Rezitation des Nembu zu konzentrieren und alle anderen Übungsformen erst einmal beiseite lassen. Wenn wir, so oft es geht, den Namen Amida Buddhas mit dem Namu Amida Buddha zu rezitieren und so den Kontakt zu ihm aufrechterhalten, ist uns die Geburt in sein reines Land sicher. Dort angekommen sind wir von allen störenden Elementen in unserer Umgebung, von Leid und Schmerzen befreit, so dass wir nun Herz und Geist frei haben für die Übungen des sogenannten Heiligen Wegs, wie Shakyamuni Buddha sie auch gelehrt hat, Meditation, Konzentrationsübungen und so weiter. Honen hat also die anderen Übungen wie Meditation oder Sutrenlesungen nicht rigoros abgelehnt, sondern er dachte einfach über ein Menschenleben hinaus. Während wir also in dieser jetzigen Welt leben, mit all dem Stress, dem Lärm, den Sorgen, den Kriegen und den Krisen um uns herum, haben wir einfach nicht die Möglichkeit und Fähigkeit, die anspruchsvollen Übungen dieses heiligen Wegs, also nochmal Meditation, asketisches Leben oder die Bewahrung der vielen Ordensregeln, wirklich erfolgreich bis zur Erlangung der Buddhaschaft durchzuziehen. Wir sind also ehrlich zu uns selbst und gestehen uns ein, dass wir zu schwach und zu fehlerbehaftet sind, um jetzt und hier diesen Weg zu gehen. Wir tragen zwar die sogenannte Buddha-Natur, auf Japanisch Bodaishin, in uns, aber in unserem jetzigen Zeitalter, in diesem Leben, fehlen uns die Fähigkeiten, diese Buddha-Natur aus eigener Kraft zu entwickeln und zur Entfaltung kommen zu lassen. Daher wenden wir uns dem endgültigen Ziel des Nirvana, des Buddha-Werdens, stufenweise und mit einem realistischen Blick zu. Die erste Stufe ist unsere Geburt in das Land Amida Buddhas, die uns sicher ist, wenn wir nur seinen Namen rufen. Das reine Land ist ein Ort des Wohlbefindens, des Glücks und des Friedens, der für jeden Menschen individuell anders aussieht. Für die einen Menschen ist das reine Land noch weit weg, die anderen sind ihm schon ganz nah. Im Amida-Sutra ist das reine Land so beschrieben, dass der Boden mit Goldsand bedeckt ist, die Teiche und Pavillons voll mit den verschiedensten Juwelen bestückt sind, Blüten vom Himmel fallen und Musik erklingt, die vom Dharma erzählt. Für uns heutige Menschen hört sich das natürlich an wie ein Märchenland, das so unmöglich irgendwo existieren kann. Aber gemeint ist eigentlich, dass dieses reine Land Amida Buddhas einfach etwas so Schönes und Besonderes ist, dass wir es uns kaum vorstellen können. Es ist für uns so wie Amida, eben nicht messbar. Für die einen ist es vielleicht so wie ein weißer Meeresstrand am blauen Meer, wo die ganze Zeit die Sonne scheint. Für Bücherwürmer ist es wie eine schöne und umfangreiche Bibliothek, in der man am liebsten wohnen möchte. Pflanzenliebhabern erscheint es vielleicht wie ein botanischer Garten oder ein weitflächiger Wald. Es ist eben ein Ort, an dem man sich absolut wohlfühlt, erst einmal zur Ruhe kommt und seinen Frieden findet. Dann hat man hier die Möglichkeiten und die Fähigkeiten, sich auf den Weg zur Buddhaschaft zu begeben und Bodhisattva-Gelübde abzulegen. Bis es soweit ist und wir an diesen Ort, in diesen Zustand gelangen, genügt es, wenn wir in dieser Welt ein möglichst gutes Leben leben und das Namu Amida Buddha zu rezitieren, egal wo, egal wann. Denn Honen hat auch gesagt, dass man sich um sich selbst gut kümmern muss, also bei guter Gesundheit und in guter Kondition bleiben sollte, auch um möglichst oft und lange das Nembu zu rezitieren zu können. Auch wenn manche von uns viele traurige Erfahrungen machen mussten, können wir immer noch Zuflucht zu Amida Buddha nehmen und sicher sein, dass er uns annimmt, so wie wir sind. Einige haben vielleicht Straftaten begangen, diese bereuen und sich deshalb schlecht und unwürdig fühlen. Einige fühlen sich überfordert mit Krisen und Problemen, die auf sie einstürzen und sie bedrücken. Manche werden aus der Bahn geworfen, weil ein nahestehender Mensch, ein Elternteil, ein Kind, ein Geschwister oder einfach eine gute Freundin verstorben ist. In dieser Situation missverstehen viele die buddhistische Lehre und denken, sie müssen als Buddhisten jetzt unbedingt selbst die Kraft und Fähigkeit zu Gleichmut und Loslassen aufbringen. Aber das wäre unmenschlich, kann von Buddha so nicht gewollt sein. Es ist in Ordnung, wenn wir unseren Gefühlen und unserer Trauer freien Lauf lassen und heulen wie ein Schlosshund über den Verlust des geliebten Menschen. Astrid Lindgren bringt das Problem in ihrer Erzählung Ronja Räubertochter in einer Szene genau auf den Punkt. Als sein altersschwacher Freund und Mentor Glatzen Peer sich im Winter zum letzten Mal in der Räuberhöhle zur Ruhe legt und schließlich stirbt, geht der Räuberhauptmann Mattis laut weinend in der Steinhalle auf und ab und schreit, er ist immer da gewesen und jetzt ist er nicht mehr da. Und seine Frau versucht ihn zu trösten mit den Worten, Mattis, du weißt, dass keiner immer da sein kann. Wir werden geboren und wir sterben, so ist es seit eh und je. Was jammerst du da? Doch Mattis entgegnet, aber er fehlt mir. Er fehlt mir so sehr, dass es mir ins Herz schneidet. Diese ehrliche und ungefilterte Reaktion ist genau in Honens Sinn. Es ist völlig natürlich, wenn wir die oder den Verstorbenen noch eine Zeit lang vermissen und eben nicht loslassen können. Auch wenn uns das buddhistische Prinzip der Vergänglichkeit allen Lebens rational einleuchtet. Mattis zeigt ganz ehrlich und offen seine Schwäche, ohne sich selbst zu belügen und vorzugeben, dass er, der große Räuberhauptmann, sich völlig unter Kontrolle hat und eine Pokerface zeigen kann, wie es ja meistens von Führungskräften erwartet wird. In seinem Vermächtnis auf einer Seite, dem Ichimai Kishomon, das Honen kurz vor seinem Tod hinterlassen hat, hat er seine gesamte Lehre auf einer Seite zusammengefasst. Darin schreibt er unter anderem, auch wenn sie ausführlich die während seines ganzen Lebens gepredigten Lehren Shakyamuni Buddhas studiert haben, sollten Menschen, die auf das Nembu zu vertrauen, wie vollkommen ungebildete und einfältige Personen auftreten. So wie ungeübte Laienanhänger und Laienanhängerinnen und keinen Gelehrten vortäuschen, sondern mit ganzer Aufmerksamkeit das Nembu zu praktizieren. Mattis, der Räuberhauptmann aus Astrid Lindgrens Erzählung, weiß also, dass er ein Bombu ist, wie wir im Jodo-Buddhismus sagen, ein einfacher Mensch mit Fehlern, Begierden und Schwächen. Und zeigt das auch ganz offen. Wenn Mattis Jodo-Buddhist wäre, könnte er seinen wütenden Schrei ganz natürlich in eine Namu Amida Butsu-Rezitation übergehen lassen. Führt man diese Rezitation eine Weile fort, kommt man automatisch runter und wird ruhiger. Bei Mattis ist es so, dass er noch den ganzen Winter lang weiter trauert, aber als der Frühling kommt, wendet er sich wieder der Auseinandersetzung mit seinem Rivalen und seiner Tochter Ronja zu und er wird langsam wieder fröhlicher und kehrt ins Leben zurück. Wenn wir aber merken, dass wir alleine aus der Trauer und vielleicht sogar Depression aus eigener Kraft nicht mehr herauskommen, ist es auch völlig in Ordnung und sogar dringend ratsam, uns dann professionelle Hilfe, zum Beispiel in einer Psychotherapie, zu suchen. Das Nembutsu, durch das man, genauso wie man ist, bei Amida Buddha Zuflucht sucht, kann dabei eine gute Begleitung sein. Es kann dabei helfen, durch das In-Kontakt-Bleiben mit Amida auf eine Weise auch in Kontakt mit der oder dem Verstorbenen zu bleiben und diesen Kontakt zu einem natürlichen und nicht belastenden Bestandteil unseres Alltags zu machen. Einmal im Jahr feiern wir Jodo-Buddhisten ganz bewusst dieses In-Kontakt-Bleiben mit den Toten im Rahmen einer fröhlichen Feier mit Tanz, Musik und Picknick mitten im Hochsommer. Dem Obon-Fest im Juli oder im August, wenn wir unserer verstorbenen Angehörigen und Freunde gedenken. Trotz aller wissenschaftlichen Erkenntnisse gibt es immer noch unzählige Dinge auf der Welt, die wir nicht verstehen oder in bestimmte Maßeinheiten fassen können. Dazu gehören neben dem Tod auch unvorhergesehene Ereignisse, deren Grund wir nicht begreifen, oder auch emotionale Reaktionen von Mitmenschen, die wir so nie erwartet hätten. Die Brüche und die Haken, die unser Leben manchmal überraschenderweise schlägt, Naturkatastrophen oder Epidemien, die sich plötzlich rasant verbreiten. Was unseren Tod angeht, können wir durch unser Vertrauen in die Kraft Amida Buddhas trotz allem gelassen und sorgenfrei dem Ende unseres Lebens entgegengehen. Honen hat den japanischen Buddhismus insofern auch revolutioniert, dass man vorher davon ausging, dass der Geisteszustand des Sterbenden im Moment des Todes entscheidend für das ist, was nach dem Tod kommt. Man sollte möglichst innerlich gefasst, konzentriert und in meditativem Zustand dem Tod entgegengehen. Aber nicht jeder Mensch hat die Möglichkeit, sich so in aller Ruhe und in Frieden auf seine letzten Minuten vorzubereiten. Gerade zu Honens Lebzeiten herrschten in Japan kriegerische Zustände. Viele starben auf dem Schlachtfeld, Qual von allen Krankheiten oder wurden plötzlich getötet. Auch heute sterben Menschen ganz plötzlich und unerwartet bei Unfällen, Kriegen oder anderen Ursachen. Honen hat hier sozusagen den Druck aus dem Kessel genommen, indem er sagte, dass der Moment des Todes nicht so ausschlaggebend ist, wenn wir uns zu Lebzeiten, zum Beispiel durch die Nembutsu-Rezitation, schon innerlich darauf vorbereitet haben. Diese Sichtweise war völlig neu für das damalige Japan und für den Buddhismus. Wenn wir also im Alltag das Nembutsu praktizieren und so auch die Beschäftigung mit dem Tod zu einem natürlichen Bestandteil unseres täglichen Lebens wird, spielt es keine Rolle mehr, auf welche Weise und unter welchen Umständen wir sterben. Diese Einstellung hilft uns auch dabei, die praktischen Aspekte des Todes rechtzeitig vorzubereiten. Patientenverfügung, Vollmachten, Testament und so weiter. So brauchen wir uns um unseren Tod keine Gedanken mehr zu machen und können uns voll ins pralle Leben stürzen. Wissen können wir sowieso nicht, was nach dem Tod kommt. Wir können es nur glauben. Dass wir die Namu Amida Butsu Anrufung praktizieren, bedeutet aber auch, dass wir im Leben nicht passiv alles hinnehmen, sondern uns dem Leben mit all seinen Überraschungen positiv zuwenden, auch um das Leid unserer Mitmenschen und anderer Lebewesen zu verringern. Buddha und Honen konnten noch keine Ahnung von den Krisen und Herausforderungen des 21. Jahrhunderts haben. Aber auch zu Honens Lebzeiten im 12. und 13. Jahrhundert litten die Menschen in Japan unter Naturkatastrophen, Epidemien und kriegerischen Unruhen. Damals war Honens Botschaft, ehrlich zu sich selbst sein, seine eigene Vergangenheit und Gegenwart so zu erkennen, wie sie ist, aber trotzdem noch immer an ein Danach zu glauben, sich dem unvorhersehbaren Leben in dieser Welt zu stellen, sich nur einer Geistesübung zu widmen und sich dadurch weniger leicht aus der Bahn werfen zu lassen oder sich zu verzetteln und letztlich auch auf das unermessliche Leben nach dem Tod zu vertrauen. Kurz gesagt, immer zu versuchen, das Beste aus der Situation zu machen, aber keine überhöhten Erwartungen an sich selbst zu stellen. Diese Lebenseinstellung ist zeitlos und kann uns auch heute noch helfen, mit schwierigen Situationen umzugehen. Das Vertrauen in Amida Buddha schenkt uns also eine durch und durch zukunftsgewandte Sicht der Dinge. Es geht nicht nur um ein bloßes Leben im Hier und Jetzt, ohne an ein Morgen zu denken. Wir Jodo-Buddhisten denken über ein Leben hinaus. Es kommt nur darauf an, seinen Geist zu ordnen, sich auf eine Sache zu konzentrieren und regelmäßig das Nembutsu zu praktizieren. Falls Ihnen das stimmliche Rezitieren des Namu Amida Butsu nicht zusagt, finden Sie vielleicht eine andere Übung, bei der Sie sich wohlfühlen. So lehrt beispielsweise die japanische Soto-Schule des Zen-Buddhismus, analog zum Nembutsu, dass man einfach nur sitzen muss und Sazen praktizieren sollte. Egal welche Praxis Sie auswählen, halten Sie es einfach und packen Sie nicht zu viel in Ihr Leben. Für uns Jodo-Buddhisten ist eben das Nembutsu unser roter Faden, der sich durch unser Leben zieht und den wir nicht loslassen. Es ist unser Sicherheitsnetz, auf das wir uns immer verlassen können, wenn unser Balanceakt auf dem Seil des Lebens einmal schief geht. So ist es am Ende dieses einfachen Wegs der erste der drei Schätze, der uns findet und nicht umgekehrt. Buddha.
Namu Amida Bu, Namu Amida Bu, Namu Amida Bu, Namu Amida Bu. Namu Amida Bu, Namu Amida Bu, Namu Amida Bu, Namu Amida Bu. Namu Amida Butsu, Namu Amida Butsu.